Ich lese aus 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berg, da der Herr sich sehen lässt. Ein Text, der aufwühlt, ein Text, der fesselt und ergreift. Es ist der Höhepunkt und der Abschluss von dieser Abrahams-Geschichte, von der Reihe, die wir auch haben mit Abraham. Und ja, verständlicherweise wurde dieser Text unendlich viel diskutiert und die verschiedenen, vielen Ebenen dieses Textes durchgearbeitet. Ich habe vor ein paar Wochen, als ich das letzte Mal über Abraham gepredigt habe, schon gesagt, dass das auf jeden Fall der Text ist, der für mich am allerschwierigsten ist, glaube ich, in der ganzen Bibel zu verstehen. Ich habe das Michi dir nie gesagt, aber als ich irgendwann im Kalender gesehen habe, ich wusste, ich bin da dran mit Predigen, und dann habe ich in der Reihe nachgeschaut, was kommt da für ein Text. Da habe ich gedacht: Nein, das kann ich nicht predigen. Ich hätte es dir fast wieder zurückgegeben. Wie geht das? Wie passt das in unser Bild von Gott? viele, viele Menschen haben diesen Text zum Anlass genommen, um Gott zu verurteilen, um ihn zu kritisieren. Und es gäbe wahrscheinlich unendlich viel über diesen Text zu sagen, und ich versuche heute mit uns mal ein paar wichtige Kerngedanken ins Zentrum zu stellen. Ich habe viele inspirierende Menschen dazu gehört, und ganz besonders schätze ich da auch wieder Tim Kellers Sicht und habe manche Gedanken von ihm, die mir geholfen haben, diesen Text gut zu verstehen oder auch den Kern herauszuarbeiten. Ich habe 3 Punkte. Das erste ist Ja zum Ruf. Das zweite, das Grauen der Prüfung. Und das dritte, das Wunder des Lammes. Gott ruft Abraham. Hören wir doch nochmal, was er sagt. In den ersten Versen oder im zweiten Vers sagt er: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Wenn wir genau hinhören, merken wir, das ist gar nicht der erste Ruf, den Abraham so bekommt. Er klingt tatsächlich ziemlich ähnlich wie der erste Ruf damals in 1. Mose 12, als Gott gesagt hat: Hey, verlass dein Land, das, wo du herkommst, geh und lass los. Also wieder dieser Aufruf: Geh und verlass das Vertraute, verlass das, was dir im Leben Sicherheit gibt. Beim ersten Mal soll er seine Heimat, seine Familie und seinen Besitz loslassen. Also sozusagen seine Vergangenheit, das, was er bisher hatte. Und jetzt soll er das Schwerste loslassen, seinen Sohn, den er liebt, der seine Zukunft ist. Geh, ohne zu wissen, wohin. Gott nennt ihm nicht einmal das Ziel, auf einem Berg, den ich dir noch zeigen werde. Abraham soll losgehen, ohne zu wissen, wo er ankommt. Schon für viel kleinere Aufforderungen wäre das für manche ein großer Vertrauensschritt zu sagen: Geh los, ich sag dir dann erst, wo du hingehen wirst. Aber Abraham muss hier noch viel, viel mehr vertrauen. Geh und gib das Liebste hin. Dein einziger Sohn, den du lieb hast. Und das ist kein zufälliger Satz. Isaak ist alles für Abraham. Seine einzige Hoffnung, dass der Erbe der Familie und der, bei dem Gott ihm ja auch versprochen hat, dass er durch ihn zu einem großen Volk werden wird, dass er durch ihn die ganze Welt segnen möchte. Und die spannende Frage für uns heute ist: Stellt Gott dir auch diese Frage? Oder welche Frage wäre das für dich, wenn er sagen würde: Gib mir, woran dein Herz am meisten hängt? In der Bibel ist es so, wenn wir uns anschauen, was es bedeutet, Christ zu sein, dann geht es nicht einfach nur darum, im biblischen Unterricht, Konfi-Unterricht, irgendwann mal die 10 Gebote zu lernen und dann so grob danach zu leben, nach so ein paar Regeln, sondern es geht darum, dass Gott uns ruft und dass wir auf diesen Ruf reagieren. Paulus schreibt in Römer 8, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und dieser Ruf, der kommt nicht nur einmal in unserem Leben. Das ist vielleicht ein wichtiger Gedanke für heute. Gott ruft dich auch heute wieder. Abraham wurde schon berufen und jetzt bekommt er wieder einen Ruf, Gott noch mehr zu vertrauen, Gott noch, sein Vertrauen noch mehr wirklich auf Gott zu setzen und auf nichts und niemanden sonst. Martin Lloyd-Jones ist ein berühmter Prediger aus England, der war, also bevor er Prediger wurde, war er ein junger, aufstrebender Arzt und er arbeitete in einem der angesehensten Krankenhäuser und seine Zukunft, die war, er hatte eine großartige Zukunft vor sich, Mit Gott hat er zu dem Zeitpunkt noch nichts am Hut gehabt. Glaube war ihm gleichgültig. Aber dann geschah eine Sache, die etwas in ihm ausgelöst hat, die ihn nicht so gelassen hat, wie er vorher war. Und zwar einer der führenden Ärzte, also ein Oberarzt, ein Leiter in diesem Klinikum, der hatte alles. Er hatte auf jeden Fall Erfolg in seinem Beruf. Er hatte dadurch natürlich viel Geld, viel Ansehen. Und der hatte seine Frau geliebt und die ist plötzlich gestorben. Dieser Mann kam dann, warum auch immer, in das Zimmer von diesem jungen Arzt, dem Lloyd Jones, setzte sich bei ihm in dem Zimmer an den Kamin und war nicht imstande, irgendwas zu sagen. Der hat einfach nur vor sich hingestarrt. Und er hat kein Wort gesagt. Und Lloyd Jones war dabei und hat das beobachtet. Und das hat was in ihm ausgelöst. Er hat gesagt, das war vorher so jemand, den er gedacht hat, wenn ich auch mal das alles haben könnte, wenn ich auch mal da hinkommen könnte, so viel Geld, so viel Ansehen, so viel Erfolg. Und dann sieht er diesen Mann, der gar keine Antworten mehr hat. Und er sagte dann später über diesen Moment, ich begriff plötzlich, wie vergänglich alles Menschliche ist. Viele haben von uns oder auf der Welt natürlich schon jemanden trauern sehen, aber in diesem jungen Arzt hat das was ausgelöst. Und zwar hat er in dem Moment den Ruf Gottes gehört. Den Ruf Gottes, auf sein Leben nicht auf was zu bauen, was nicht trägt. Nicht auf Dinge zu bauen, die am Schluss keinen Bestand haben. So wie sein Erfolg oder sein Ruhm oder seine Ehre oder sein Geld. Und er hat in dem Moment den Ruf Gottes gehört, auf etwas zu vertrauen, was viel tiefer ist. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament, der sagt an manchen Stellen etwas über Abraham und er sagt im Hebräer 11, in Versen 8 und 10, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er gerufen wurde. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham hat gesagt, okay, wenn ich nicht auf Gott vertraue, alles andere, das wird nicht tragen. Alles andere wird zerbrechen. Wenn ich auf etwas bauen möchte in meinem Leben, das trägt, dann ist es Gott. Wenn wir ohne Gott leben wollen, dann ist es wie, als würden wir in einer Sandbank stehen, in einem Fluss, wo langsam das Wasser steigt. Und wie gesagt, dieser junge Arzt und dieser Moment, wenn wir berufen werden, ist dieser Moment, wenn wir verstehen, wenn ich Gott nicht habe, wenn ich nicht mein Vertrauen ganz und gar auf Gott setze, dann habe ich gar nichts. Dann ist alles andere verloren. Und wenn du jetzt sagst, ja, Gott vertrauen, okay, kann man schon mal machen, aber da gibt es ein paar Sachen, die, wenn er die von mir verlangen würde, dann, nee, das geht nicht. Also, wenn du Bedingungen stellst für dein Vertrauen Gott gegenüber, egal welche, dann bedeutet das, dass das eigentlich deine unverhandelbaren Dinge im Leben sind. Deine Werte, die dir höher sind, die dir wichtiger sind als Gott allein. Das absolut nicht verhandelbare in deinem Leben, das absolut, das, worüber du nicht bereit bist zu sprechen, das ist dein Heiligtum. Und Gott ruft dich heraus und beruft dich und sagt, hey, wenn das nicht ich bin, dann wird es nicht tragen. Also vertrau mir ganz. Und wer sagt, ich komme zu Gott, solange er mir nicht dieses verbietet oder jenes abverlangt, der kommt gar nicht zu Gott. Er sagt in Wahrheit, mein eigentlicher Gott ist etwas anderes. Diesen biblischen Gott, den nehme ich nur, soweit er mir vielleicht hilft, ja, für das, was ich eigentlich möchte. Vielleicht benutze ich den auch so ein bisschen als Steigbügel, um mein eigenes Gewissen zu beruhigen so ein bisschen. Aber das ist kein Vertrauen auf Gott. Nur wer bereit ist zu sagen, ich gehe los, ohne zu wissen, wohin, was immer du sagst, der geht überhaupt los. Okay, jetzt schauen wir uns an, wenn diese Prüfung von Abraham, die ist doch brutal, die ist doch grauenvoll. Und der zweite Punkt, der Grauen der Prüfung, da möchte ich mit euch drüber sprechen, was der eigentliche Grauen in dieser Prüfung ist, das besondere Grauen. Denn es klingt für uns erstmal schrecklich, was Gott da verlangt. Und so paradox, weil wir Gott an allen anderen Stellen ganz anders erleben. Gott gibt uns das fünfte Gebot, wo er sagt, wir sollen nicht morden. Gott sagt in Jeremia 7, Vers 30 und 31, verurteilt er sein Volk und sagt, sie errichteten die heidnischen Schreine von Tophet und verbrennen dort ihre eigenen Söhne und Töchter als Menschenopfer. Niemals habe ich dies von ihnen gefordert. Niemals wäre mir so etwas auch nur in den Sinn gekommen. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Und weil er den Menschen geschaffen hat, hat er Wert und hat er Würde. Und Gott setzt sich immer dafür ein, dass das menschliche Leben erhalten wird. Wie kann er sowas fordern? Sowas besonders Grausames, das eigene Kind. Und Ich habe ein paar Gedanken, die uns helfen können, zu verstehen, was hier passiert. Und das Erste ist, dass Gott Abraham hier nicht auffordert, einen Mord zu begehen. Er rief ihn, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Und weil er ihn bittet, seinen erstgeborenen Sohn als Opfer darzubringen, war dieser Befehl in den Ohren von Abraham vermutlich kein verrückter, mordlustiger Aufruf von Gott. Und um das wahre Grauen von diesem ganzen Text zu verstehen, müssen wir vielleicht erstmal die Bedeutung des Erstgeborenen verstehen. Und wir haben heute in unserer Welt, leben in einer total individualistischen, modernen Welt, da hat der Erstgeborene gar nicht mehr diese symbolische Bedeutung und auch nicht mehr diese geistliche Bedeutung, die wir damals kannten. Damals in diesen antiken Kulturen, die nicht so individualistisch waren, da war die ganze Hoffnung und alle Träume einer Familie ruhten auf dem Erstgeborenen. Er war sozusagen sinnbildlich stellvertretend für den Erfolg der Familie. Man dachte als Familie, man dachte nicht von sich, vom eigenen Erfolg, sondern man dachte immer von der ganzen Familie her. Und dann gab es dieses Gesetz des Erstgeburtsrechts. Also klar war damals etabliert, dass der Erstgeborene das gesamte Erbe bekommt. Muss man auch verstehen, würde eine Familie immer unter allen 8, 12, 3, wie viel auch immer Kindern das Erbe aufteilen, würde die Familie immer kleiner werden und unbedeutender. Und so hat eigentlich immer nur der Erstgeborene den ganzen Wohlstand geerbt, war dann aber verantwortlich für die Versorgung und für den Schutz der ganzen Familie. Er war die Zukunft der Familie. Und Gott sagt den Hebräern immer wieder, das Leben des Erstgeborenen ist mein. Erstgeborene Tiere, Erstlingsfrüchte, alles ist Gott geweiht. Oder noch erstaunlicher merken wir, an manchen Stellen sagt er, das Leben des Erstgeborenen ist verwirkt. Ganz besonders einprägsam kennen wir das von der Passa-Geschichte, als später dann Israel in Ägypten ist und die Ägypter, die unterdrücken Israel, also sie laden eine Menge Schuld auf sich, sind ein durch und durch böses Volk, die Israel unterdrücken. Und Gott sagt, hey, das Leben eurer erstgeborenen Söhne ist verwirkt. Die ganzen erstgeborenen Söhne Ägyptens werden ermordet, werden geschlachtet, weil ihr Leben verwirkt ist. Und auch die Israeliten würden ihre Erstgeborenen verlieren, außer sie schlachten ein Lamm an der Stelle des Erstgeborenen. Und Abraham wusste sofort, worum es hier geht. Abraham hat eine Sache verstanden, als Gott ihm das gesagt hat. Er soll seinen Erstgeborenen opfern. Abraham wusste, dass es eine eine Schuld der Sünde gibt. Eine Schuld der Sünde, die jede Familie, jeder Mensch, aber damit auch jede Familie, die Gott schuldig ist. Es ist nicht ein Mordauftrag, es ist ein, Gott zeigt Abraham hier, dass auch er und seine Familie diese Schuld mit sich trägt, dass auch in seinem Leben so viel Sünde ist, so viel Zerstörung, dass das Leben des Erstgeborenen verwirkt ist. Und was für uns heute unglaublich schwer ist zu verstehen, ist, dass Gott nicht nur ein gnädiger, liebevoller Gott ist, was er durch und durch ist, aber dass Gott gleichzeitig ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank ist Gott ein Gott der Gerechtigkeit. Denn wäre er nicht gerecht, dann würde das heißen, dass alles Böse in dieser Welt nie gerecht oder bestraft werden würde. Dass es immer egal wäre, was auch immer wir tun, uns gegenseitig antun, was Menschen sich antun. Gott würde einfach zuschauen und sagen, ja, ist mir doch wurscht, sollen die mal machen. Und so ist Gott nicht, sondern er ist ein gerechter Gott. Das heißt, Schuld, die ganze Sünde, die wir ständig auf uns laden und die Menschen damals auch schon auf sich geladen haben, die fordert einen Tribut. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und Abraham, der kannte ja auch seine eigene Schuld oder die Schuld in seiner Familie. Wir haben ja das in seiner Geschichte gehört. Er hat seine Frau verraten und als seine Schwester ausgegeben, dann hat er gesehen, diese Geschichte mit Sodom und Gomorra, er hat gesehen, wie heftig die Folge von Schuld ist. Diese Stadt, die so verdorben war, wo so Unglaubliches, Schlimmes passiert ist. Und Gott hat Abraham da schon gezeigt, hey, das kann nicht so sein. Es darf nicht sein, dass Menschen sich gegenseitig so viel Leid antun. Also wie ging Abraham diesen Berg hinauf? War das einfach für ihn? Ganz, ganz sicher nicht. Abraham muss innerlich total zerrissen gewesen sein und mit unendlichem Schmerz. Aber warum? Er hat von Gott diese Verheißung bekommen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Der Befehl Gottes scheint der Verheißung Gottes zu widersprechen. Der Befehl zeigt, okay, Gott ist gerecht. Die Schuld, die wir Menschen haben, die muss gesühnt werden. Aber die Verheißung war doch eigentlich, dass durch diesen Isaak die ganze Welt gerettet werden soll. Und es fehlte irgendwie der Weg, der beides verbindet. Und Abraham muss das alles in sich gespürt haben, in dem Moment, wo er da hochgeht. Er sagt, er wusste, Gott ist vertrauenswürdig. Und er wusste aber, Gott ist gerecht. Und deswegen so spannend, als er dann da sagt, als sein Sohn ihn fragt, na, wo sagt er das? Siehe, Gott wird für ein Opfer sorgen. Siehe, oder Gott wird sich ein Opfer ersehen. Er hat es noch nicht gesehen in dem Moment, aber er hat vertraut. Er wusste, dass Gott das irgendwie schaffen wird, weil er das beides ganz und gar ist. Er ist gleichzeitig gerecht. Er ist gleichzeitig der Sünde bestraft, aber er ist gleichzeitig unglaublich liebevoll und er möchte nicht, dass irgendein Mensch verletzt wird, dass irgendein Mensch getötet wird. Ein deutscher Theologe, Gerhard von Rath, der sagt es so, der sagt, es geht hier in diesem Text um etwas weit Erschreckenderes als ein Kinderopfer. Das wahre Grauen in dieser Geschichte ist die Frage, wie kann das sein, auf welche Art lässt sich das lösen, dass ein Gott gleichzeitig vollkommen gerecht ist und keine Sünde unbestraft bleibt und gleichzeitig vollkommen gnädig und liebevoll ist. Wie kriegen wir diese zwei Seiten zusammen? Wenn Gott nicht gerecht ist, welche Hoffnung gibt es dann für die Welt und für, was sollen wir dann sagen? Dann haben wir verloren in angesichts von all dem Bösen in dieser Welt. Aber wenn Gott gerecht ist, was sollen dann Abraham und Isaak sagen? Dann haben sie auch verloren und du und ich auch. Wenn Gott nur gerecht ist, dann haben wir keine Chance. Wenn wir das bekommen, was wir verdient haben, dann haben wir ein Problem. Wie kann Gott zugleich der heilige Gott sein und der gnädige Gott der Verheißung? Und das Besondere ist, wenn Abraham diesen Berg raufgeht, dann vertraut er darauf, dass Gott das beides kann und ist. Dass Gott das schaffen wird. Dass Gott das tun kann. Ich komme zum dritten Punkt. Das Wunder des Lammes. Die Antwort ist das Wunder des Lammes. Der emotionale Höhepunkt der Erzählung ist die Stelle, an der der Erzähler die Handlung total verlangsamt. Vorher ging es ganz schnell, aber dann auf einmal wird da erzählt wie in Zeitlupe. Alles gefährliche Feuer und Messer behält Abraham und die beiden gingen miteinander. Der Isaak sagt, mein Vater. Die einzige direkte Rede in der Bibel, an der wir das hören, dass Abraham und Isaak miteinander reden. Und Isaak fragt, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Gott wird es ersehen. Gott wusste, Abraham wusste, was auch immer hier passiert, das ist eigentlich weit über meine Fähigkeiten hinaus. Ich kann das nicht, aber Gott kann. Gott kann dieses Dilemma auflösen. Gott wird es tun, Gott wird das Lamm ersehen. Er sagt wörtlich, dass Gott sich dieses Lamm ersehen wird. Also sagt er im Grunde, der Gott, der heilig und gnädig ist, der weiß jetzt schon, wie er das macht. Der sieht das. Und für mich wichtig zu wissen ist, was für einen Glauben Abraham in dem Moment hatte. Er hat nicht geglaubt, dass Gott dieser brutale Schlechter ist, der einfach ein Kadaver gehorsam von ihm fordert. Nein, sondern er wusste auch in dem Moment schon, in Abraham ist dieser ganz große Glaube entstanden, dass Gott ist ein Gott, der Tote auferwecken kann, bei dem alles möglich ist. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 19. Abraham vertraute auf Gottes Macht und seinen guten Plan. Und er wusste, Gott ist ein Gott, dem man vertrauen kann, dass er seine Verheißung hält. Was Abraham in dem Moment nicht wusste, ist, dass selbst mit diesem Lamm, das dort im Gestrüpp gewesen ist, mit diesem Widder, glaube ich, heißt es, dass selbst damit die Schuld noch nicht ganz bezahlt werden konnte. Das Ganze war auch nur ein Gleichnis. Warum musste Abraham seine Hand nicht herabfahren lassen? Warum kam der Engel im richtigen Augenblick und hat gesagt, stopp? Weil zu einer späteren Zeit ein anderer Vater genau auf diesen Berg seinen Sohn diesen Berg hinaufgehen hat lassen und auch aufs Holz gelegt hat. Seinen einzigen geliebten Sohn hat er auf das Holz gelegt. Und als das letzte geliebte Kind schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da zahlte der Vater den Preis. Nicht Abraham hat den Preis bezahlt und nicht wir müssen den Preis bezahlen, sondern Gott selbst. Er selbst geht auf dieses Kreuz und er ist das Lamm, das sich selbst schlachten lässt für uns. Wenn du auf Gott vertraust, dann vertraust du in einen Gott, der zugleich gerecht ist. Das ist eine gute Sache, weil wir wissen, er hat eine Lösung für all das Böse in der Welt. Und zugleich ist er liebevoll, weil wir wissen, wir müssen unsere eigene Schuld nicht bezahlen, sondern er hat für uns bezahlt. Und wir brauchen das beides, wenn wir Gottes Ruf verstehen wollen, müssen wir diese beiden Seiten unbedingt verstehen. Wenn ich jemand bin, der eher so moralistisch, gesetzlich geprägt ist, wenn ich nur denke von dem her, dass Gott ein Gott ist, der Gerechtigkeit schaffen wird und muss, dann wäre ich da doch nicht hinaufgegangen, weil dann hätte ich, Denn er hätte ja gar keine Lösung gegeben. Dann hätte ich gewusst, okay, ich muss tatsächlich wirklich meinen Sohn opfern. Und das ist das Ende, weil es ist gerecht. Es wäre gerecht gewesen. Wenn ich nur an Gottes Gerechtigkeit glaube, dann muss ich sagen, halt, stopp, das ist mir viel zu viel, da renne ich lieber davon. Aber wenn ich nur geprägt bin, wie wir oft heute in unserer modernen Welt und sagen, nein, Gott ist ein liebevoller Gott, bei Gott, ach, er würde doch nie was Böses oder Schwieriges von uns verlangen, dann verstehen wir nicht die andere Seite von Gott, die heilige Seite, die Seite, die sagt, Böses darf nicht sein. Dann würden wir sagen, also das ist ein Gott, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie viele sagen das? Ein Gott, der sowas verlangt, das kann auf keinen Fall sein. Das ist nicht der Gott, den ich in meinem Leben haben will. Ich will den netten, den lieben, den Gott, der immer kuschelig ist. Wir brauchen beides, die Hoffnung auf seine Liebe und die Pflicht. Das ist es, was wir schulden, und zugleich, das ist Gottes unfassbare Liebe. Und nur im Kreuz, da kommt beides zusammen. Und das macht uns wirklich frei, wenn wir das verstehen, was für ein Gott es ist, dem Abraham da vertraut. Wenn wir das verstehen, dann macht es uns innerlich frei, dann wissen wir, was Gott für uns getan hat, auch wenn es sich vielleicht unglaublich hart anfühlt. Elizabeth Elliot, die beschreibt mal eine Geschichte, und zwar sagt sie, sie war auf einer Schaffarm in Wales, und der Hirte, der hat ein Schaf genommen und hat es in den Bottich mit Desinfektionsmittel getaucht und hat es immer wieder untergetaucht. Es hatte anscheinend so viele Parasiten, dass das die einzige Lösung war. Das Schaf musste komplett da getränkt werden. Und keine Ahnung, was dieses Schaf in dem Moment gedacht hat, als der Hirte, der ist das sein ganzes Leben lang geführt hat, dieses Schaf einfach so unter Wasser oder in diese Flüssigkeit gehalten hat. Vermutlich hat es nicht verstanden, was da passiert, und hat gedacht, der will mich umbringen. Aber Gott hat das in dem Moment getan aus Liebe zu, oder dieser Hirte hat das in dem Moment getan aus Liebe zu diesem Schaf, weil er es retten möchte. Manchmal fühlt es sich an, dass der Hirte, der uns retten soll, uns umbringen möchte. Weil Gott Dinge in unserem Leben in die Hand nimmt und uns nehmen möchte, an denen unser Herz hängt und wo wir gefangen sind, wo wir Dinge lieben und sie über Gott stellen, die uns eigentlich zerstören. Und der Hirte weiß, was er tut, auch wenn es das Schaf in dem Moment nicht versteht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, viele kennen das. Ich finde, das illustriert es irgendwie nochmal ganz stark. Manchmal sind wir doch wie dieses Kind, das etwas festhält, was ihm in dem Moment ganz kostbar ist. Was auf dem Bild nicht deutlich wird, ist, dass dieser Teddy schädlich für das Mädchen ist. Aber was klar wird, ist, dass Gott was viel, viel Größeres für uns hat. Und dass wir manchmal unser Herz an etwas hängen, was uns was noch nicht die ganze Fülle ist, die Gott uns gibt. Und er sagt, vertrau mir. Ich weiß es gut, ich weiß, was gut ist für dich. Und diese Geschichte, die ruft uns dazu auf, das loszulassen, was in unserem Herzen ist, was wir nicht hergeben wollen. Wo wir meinen, das müssten wir kontrollieren, wo wir meinen, dadurch bekommen wir Anerkennung, da hängt unsere Sicherheit dran. Ganz oft ist es irgendwas, was wir besitzen oder Ziele im Leben, auf die wir hinarbeiten oder der Schutz von etwas, das wir unbedingt erhalten wollen. Aber wenn ich weiß, ganz tief in mir drin, wenn ich das sagen kann, dieses jetzt weiß ich, dass Gott mich liebt. Jetzt weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann. Jetzt weiß ich, dass er alles sieht und sich sorgt. Dann werde ich wirklich frei. Und dann kann ich mit ihm auf die Berge meines Lebens gehen, nicht aus eigener Kraft, sondern weil er mich trägt und weil er es lösen wird. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass wir es nicht tun müssen, dass keines unserer Kinder es tun muss, weil wir uns allen dein Opfer zur Verfügung steht. Du hast es gelöst. Die Schuld von uns ist dir nicht egal. Deswegen brauchtest du eine Lösung. Aber deine Lösung ist so großartig, ist so dramatisch, so tief. Herr, wir bitten dich, dass du, wenn wir heute hier rausgehen, dass unser Vertrauen in dich stärkst. Und dass du unsere Ehrfurcht, unsere Furcht und Zittern vor der Schuld und Sünde in dieser Welt, dass auch die größer wird. Dass wir verstehen, was es dich gekostet hat. Jesus, hilf uns zu gehen, wenn du rufst. Hilf uns, diese Schritte zu gehen und die Dinge loszulassen, die uns von dir abhalten. Auch wenn wir noch nicht wissen, was dabei rauskommt. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass das, was du gibst, besser ist. Weil du bist ein liebevoller Gott. Und das hast du bewiesen, indem du dich selbst für uns gegeben hast. Amen.